Ich habe gerade mal geguckt, wir haben vor genau einem Jahr, am 2. Juni 2025, auch eine Folge aufgenommen. Die hatte den Titel »Warum ist der Giro d'Italia immer so spannend?« Ich würde sagen, der ist schlecht gealtert.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen. Wir haben den 2. Juni 2026. Ihr hört uns natürlich in ARD Sounds und wir sprechen über den Giro. Wir reden über Florian Lipowitz und haben ganz frische Aussagen von ihm. Er hat sich sehr ausführlich geäußert zu seiner Tourvorbereitung, zur Tour selbst. Und wir haben auch wieder großartige Neuigkeiten für euch. Unsere Tourfunk Live Tour geht noch weiter. Es gibt einen weiteren Termin und ihr könnt dabei sein. Die Infos habe ich da später für euch. Jetzt sagen wir erstmal Hallo. Ich bin Moritz Kasserlet, sitze beim Heimstudio in Bremen und mir zugeschaltet aus Köln ist Michael Ostermann von Sportschau.de. Hallo Michael.
Hallo Moritz.
Unser Fernsehkommentator Florian Nass ist auch dabei. Hallo Flo.
Guten Morgen.
Unser Radioreporter Holger Gersker in Hamburg. Hallo Holger.
Hallo, Tag.
Wie ist die Stimmung in Hamburg so nach dem gescheiterten Olympia-Referendum?
Ja, die meisten werden zufrieden sein. Also die 55%, die sich gegen Olympia entschlossen haben abzustimmen, die werden sicherlich das Ergebnis gefeiert haben. Für viele aus dem Sport ist das natürlich erstmal so ein kleiner Punkt, über den man nachdenken sollte. Aber für mich kam das Ganze nicht überraschend. Also wer hier in Hamburg lebt, der weiß, dass das keine so gelebte Sportstadt ist außerhalb des Fußballs. Wer die Cyclassics in den vergangenen Jahren öfter mal besucht hat, der weiß, dass es Radrennen gibt, auch in Deutschland übrigens. Da bin ich beim Rennen in Frankfurt, da bin ich bei der Deutschlandtour, die durchaus auch von der Bevölkerung deutlich mehr angenommen werden. Es ist ja auch kein Zufall, dass inzwischen der Start nicht mehr in Hamburg erfolgt, weil da war ja eher wenig los, sondern nach Buxtehude ausgelagert wurde. Und ja, das sind so kleine Mosaiksteinchen, die ein gesamtes Bild ergeben haben. Also hier gibt es eine große Skepsis und das ist mehrheitlich so und demzufolge wird die Mehrheit mit diesem Referendum zufrieden gewesen sein.
Dann endet das olympische Straßenrennen 2040 eben vorm Brandenburger Tor oder Odeonsplatz in München oder in Köln. Ich weiß gar nicht, Michael, weißt du, wo das vorgesehen wäre?
Das Straßenradrennen, ich nehme an, dass sie es ähnlich machen wie bei rund um Köln. Ich glaube, es ist in Köln und Umgebung vorgesehen. Aber ehrlich gesagt nicht, dass es so weit kommt.
Ja. Das ist wieder ein anderes Thema. Reden wir bestimmt ein andermal drüber. Jetzt sind wir erstmal in Bella Italia. Spannend war das Rennen ums Maglia Rosa nicht wirklich. Jonas Vingegaard ist jetzt der 8. Radprofi, der jede der 3 großen Rundfahrten mindestens einmal gewonnen hat. Das hat nicht mal Tadej Pogacar geschafft. Dem fehlt die Vuelta noch. Wird er irgendwann nachholen, bin ich sicher. Holger, wann war dir klar, Vingegaard wird gewinnen? War das schon vor dem Start in Bulgarien oder dann doch erst im Laufe des Giro?
Ja, kann ja immer viel passieren, ne? Aber der war schon der große Favorit und es war schon vorher klar, dass das ganz viel schief gehen müsste bei ihm, wenn er in Gefahr geraten sollte. Aber dieses ganz viel kann natürlich immer ein Sturz, eine Krankheit sein. Ich glaube, er war sogar ein bisschen krank am Beginn und bis zum Zeitfahren, was ja auch nicht wirklich souverän war, war immerhin die Konkurrenz noch auf Augenhöhe. Aber letztlich gibt es ja auch nicht wenige, die behaupten, der wäre das Ganze mit 90% gefahren und hätte wirklich nur punktuell mal gezeigt, was er wirklich drauf hat. Alles andere hat gereicht, wie auch immer dem sei. Mit der ersten Bergankunft war schon klar, es muss etwas ganz Außergewöhnliches passieren, dass der Giro nicht mit einem Vingegaard-Sieg endet. Ich fand's aber auch gut, dass er mal so wieder jubeln konnte, denn zuletzt bei der Spanien-Rundfahrt, als er die Gesamtwertung sich geholt hat, da gab es ja noch nicht mal eine ordentliche Sieger, weil er die letzte Etappe im Chaos versank vor dem Hintergrund der Proteste in Sachen Israel-Palästina.
Ja, Flo, ich meine, das ist jetzt leicht gesagt, wenn du als Radprofi weißt, im Normalfall hast du eh keine Chance gegen den großen Favoriten. Und trotzdem hätte man sich ja so ein bisschen mehr Angriffslust, vielleicht ein bisschen mehr Risikofreude von den Konkurrenten gewünscht, oder?
Obwohl die alle gut abgeschnitten haben. Also wir haben einen sehr guten Felix Gall gesehen. Wir haben die Rückkehr von Jai Hindley gesehen in die Weltspitze. es war halt für Vingegaard ein sehr gutes Vorbereitungsrennen. Das ist halt irgendwie das fast schon das Tragische am Ausgang des Giro in diesem Jahr, dass Vingegaard auch sagt, ja, er sei mit einer guten Form rausgekommen und Holger hat sie eben gesagt, 90%, ja. Das war ein Vorbereitungsrennen von Vingegaard für die Tour de France. Sehr beeindruckend, übrigens auch von der gesamten Mannschaft, wenn man dann sich den Luxus auch leisten kann, Sepp Kuss seinen Giro-Etappensieg zu gönnen, ja, damit er nun auch die Sammlung komplett hat bei den Grand Tours als Etappensieger. Es war sehr beeindruckend. Und was glaube ich so besonders war an Vingegaards Sieg, er hat ja das rosa Trikot am Ende ja nicht einfach nur verteidigt. Er hat's richtig gewonnen. Ja, quasi ja bis auf die eine alle großen Hochgebirgsetappen für sich entschieden. Also überrascht hat uns alle der Sieg sicherlich nicht. Für mich war überraschend, in welcher Dominanz es am Ende dann war. Am Anfang sicherlich nicht, aber am Ende das so dominant zu gewinnen. Und das war letztendlich irgendwie auch der Ausdruck, ich bin bereit für die Tour de France. Und so klar entschieden zugunsten von Pogacar ist das Ganze noch nicht.
Ja, Michael, das ist ja auch alles, was wir so hören aus dem Umfeld, ne? Alles ausgerichtet, dass er dann bei der Tour seinen Peak erreicht hat. Das hat Richard Plügge gesagt, übrigens im rosa Sakko nach dem Giro in Rom. Ist das genau der Plan, der jetzt, ja, zumindest bis jetzt komplett aufgegangen ist für Wismar?
Ja, ich glaube ja. Und sie haben natürlich davon profitiert, dass Joao Almeida den Giro abgesagt hat. Ich glaube, das hätte am Ausgang wahrscheinlich nichts geändert, aber er hätte doch deutlich tiefer gehen müssen, um Almeida zu schlagen. Es wäre, glaube ich, dann etwas knapper geworden und für ihn anstrengender. Und ich glaube, so können sie jetzt wirklich sagen, das war super. Vingegaard selber hat gesagt, irgendwie, solange ich nicht auf den Knien hier aus dem Giro rausgehe, ist das alles gut für die Tour. Und er ist nicht auf den Knien rausgegangen. 90%, 95%, was auch immer, vielleicht waren es auch nur 85%. Der einzige Schwachpunkt, das hat Holger schon angesprochen, war das Zeitfahren. Da sah er wirklich nicht gut aus. Das hat mich sehr überrascht. Da sah er wirklich auch abgekämpft aus. Wahrscheinlich war es eben dann doch ein kleiner Infekt oder so, der ihn da behindert hat. Aber am Ende, muss man sagen, war das souverän. Das war insofern, ja.
Und Flo, mal abgesehen von der körperlichen Stärke und der Dominanz beim Giro, auch so als Typ, finde ich, macht Vingegaard einen ganz entspannten, lockeren, gelösten Eindruck. Der hat jetzt als Rundfahrer alles erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass er mit diesem Wissen auch sehr entspannt und selbstbewusst in die Tour gehen wird. Was bedeutet das denn für das Duell mit Pogacar?
Dass es zumindest offener geworden ist. Das ist mein Eindruck. Ich gönne ihm das auch. Ich meine, er hat auch eine sehr schwierige Phase nach Verletzung überstanden. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, er ist wieder der Alte. Uns kann das nur recht sein, ja, also für die Berichterstattung, für den Spannungsbogen auf die Tour de France, dass man nicht von so einem haushohen, ganz klaren Favoriten sprechen kann. Mir macht das eher Mut, muss ich ganz ehrlich sagen, also für die Berichterstattung, dass es spannend wird von Anfang an. Das finde ich vor allem bemerkenswert, weil der Blick logischerweise am Ende eines Giro Richtung Tour de France geht. Und deswegen finde ich das gut, dass wir eine bisschen andere Ausgangsposition haben. Bleibe dabei, dass Pogacar der Favorit ist, aber er ist es vielleicht nicht mehr ganz so deutlich.
Ja, wir hören mal, was Florian Lipowitz über Jonas Vingegaard sagt und dessen Duell mit Tadej Pogacar.
Ich meine, er ist ein klassischer Rundfahrer. Wenn man ja ihn mit Pogacar vergleicht, ist er ja einfach ein reiner Rundfahrer. Ich glaube, der zielt jetzt nicht so auf die Eintagesrennen ab. Deshalb geht er immer die Rundfahrten natürlich auch super taktisch an. Ich glaube, der will da nichts anbrennen lassen, was man jetzt auch im Giro sieht. Und insgesamt natürlich ja seit den letzten Jahren super stark unterwegs. Ich glaube, er kann definitiv nochmal Pogacar herausfordern. Aber ich denke, dass Pogacar trotzdem ein, zwei Schritte noch vor ihm ist.
Ja, das werden wir dann sehen. Holger, Paul Sechshast ist übrigens auch dabei. Das war bei unserem letzten Treffen in Frankfurt noch nicht ganz klar. Da haben wir ja darüber spekuliert. Die Pläne bis zum Grand Départ sind sehr unterschiedlich von den großen Favoriten. Wie sehr, glaubst du, gucken die Teams und ihre Topfahrer in dieser Zeit jetzt auch so mal ein bisschen nach links und rechts, was die anderen machen?
Ja, es ist so anders als in den zurückliegenden Jahren, wo normalerweise sich die Tour-Favoriten alle bei der Dauphiné-Rundfahrt getroffen haben. Da hieß sie ja auch noch so. Und wir im Prinzip ja Jahre hatten, wo das Ergebnis der Dauphiné-Rundfahrt dann 1:1 das der Tour de France war. Voriges Jahr war das der Fall beispielsweise. Da ging das auch Pogacar vor Vingegaard und vor Florian Lipowitz aus. Und so war nachher das Ergebnis auch bei der Tour de France. Jetzt gehen alle irgendwo andere Wege. Also normalerweise würde man sagen, das war ein Erfolgsrezept, das genau so zu machen. Und jetzt wird Jonas Vingegaard natürlich gar nicht mehr zum Einsatz kommen, während der Herausforderer sozusagen, Florian Lipowitz, sich nach Slowenien begibt, die Slowenien-Rundfahrt bestreitet und Tadej Pogacar zum ersten Mal bei der Tour de Suisse antritt, um auch ein bisschen wieder eine Lücke in seinem Palmarès zu schließen. Und für die Dauphiné-Rundfahrt bleibt dann eben Paul Sexas übrig. Das ist ja mal ein ganz anderer Ansatz, dass die wirklich, du hast gerade gesagt, sich aus der Ferne beäugen müssen und nicht direkt aufeinandertreffen im Vorfeld. Ja, auch mal ein interessanter Ansatz. Schürt vielleicht noch ein bisschen Spannung. Warum das so ist im Einzelnen, Pogacar hatte ich schon begründet, bei Vingegaard liegen die Karten auch auf dem Tisch. Florian Lipowitz habe ich gefragt danach. Er sagt, er will dem großen Interesse in Frankreich aus dem Weg gehen. In Slowenien ist es etwas ruhiger und vor allem sind die Straßen besser als in den Alpen. Wir haben ja auch schon oft genug Stürze erlebt bei der Dauphiné-Rundfahrt und generell ist die Rundfahrt besser geeignet als Vorbereitung, weil er da so ein bisschen mehr zu sich selbst finden kann, als er das bei der Dauphiné-Rundfahrt möglicherweise tut.
Ja, wir sprechen ja auch noch gleich über Florian Lipowitz. Wir hören auch ganz viel von ihm, wollen aber natürlich erstmal auch nochmal andere Fahrer vom Giro würdigen. Flo hat schon angesprochen, Felix Gall, starker Zweiter geworden. Jai Hindley hat seinen Medaillensatz sozusagen jetzt kompliziert beim Giro. Nach Platz 2 und 1 ist er Dritter geworden. Und der junge Franzose Paul Magnier hat die Punktwertung gewonnen. Holger, wer hat dich denn sonst so, mal abgesehen von Vingegaard, am meisten überrascht in den vergangenen 3 Wochen?
Ja, überrascht kann man gar nicht sagen, aber wer beeindruckt hat, definitiv ist Jonathan Narváez, dass diese Mannschaft offensichtlich ein unfassbares Selbstvertrauen hat. Das ist ja das Team von Tadej Pogacar, also die Emirates-Mannschaft. Die besten 3, angeführt von Yates, ihrem potenziellen Kapitän, waren nach ein paar Tagen raus. Und dann ist Narváez auf Etappe 4, 8 und 11 zu seinen Etappensiegen gefahren. Und das in einer Art und Weise, die wirklich beeindruckend war. Den zweiten Namen, den ich definitiv noch nennen muss, ist der von Afonso Eulalio, dem Portugiesen, der über 10 Tage das rosa Trikot hatte. Klar, man hat ihm 7 Minuten Vorsprung gewährt, aber dass er immer eben nur 1 Minute verloren hat oder 1:30 und so lange dabei blieb und am Ende auch locker die Top 10 geschafft hat und das weiße Trikot, das ist schon irgendwo die Entdeckung dieser Rundfahrt, kann man sagen. Und das dritte hatte Flo vorhin schon einmal erwähnt, die Konstanz von Felix Gall, mit einer Ausnahme auf allen Bergetappen Zweiter zu werden und so souverän zum ersten Mal aufs Podium zu fahren, mit einer klasse Vorstellung, ohne auch nur einmal zu wackeln. Das sind sozusagen die 3. Ob man das alles so in die Schublade Überraschungen steckt, weiß ich nicht. Aber in jedem Fall ist das, was am Ende so hängen bleibt von diesem Giro.
Und ich finde, auch eine Lehre dieses Frühjahrs, Flo, die Franzosen haben möglicherweise eine glorreiche Zukunft. 2-mal Pole, 6 Haas haben wir schon oft erwähnt für die Gesamtwertung, Mann. Magnier für die Sprints, der ist auch erst 23 geworden gerade. Also ich glaube, da könnten in Zukunft viele französische Sehnsüchte erfüllt werden, ne?
Ja, es ist eigentlich so schade, dass Magnier nicht dabei ist, ne? Aber gut, das ist das Luxusproblem, dass man in der Mannschaft dann bei der Tour de France mit Tim Elier starten kann. Das ist schon, mich freut das. Ja, weil wir haben ja gerade, Holger und ich, wir sind so lange dabei und wir lieben ja auch diese Geduld der Franzosen. Nicht mit ihrem Rennen, sondern das Wartens, ja, dass man große Erfolge feiern kann. Ich finde das super. Wir haben das ja letztes Mal schon auch mal ein bisschen beleuchtet. Ist es jetzt gut oder schlecht, dass Sexas starten wird? Was kann man ihm raten? Aber wenn dann mal vielleicht ab 2027 die volle Kapelle spielt und sie vielleicht mehrere Etappen sie feiern können oder Richtung Podium angreifen können. Ich finde das super. Was mir beim Giro noch aufgefallen ist, war eine Geduldsleistung. Und zwar von der Mannschaft Lidl Trek. Ich finde, dass die einen super Giro gefahren sind. Ja, am Ende diesen Etappensieg, auf den sie so lange hingearbeitet haben. Wahlstatt hat sich wahnsinnig gefreut darüber. Aber wie die dann abgeräumt haben, auch ein 5. Platz im Gesamtklassement. Derek G ist wirklich herausragend. Ja, sie holen das Bergtrikot wie bei der Tour de France. Das ist echt gut gewesen. Und da reden wir natürlich ja auch über die deutsche Mannschaft. Also zumindest wenn sie unter deutschen Farben fahren. Also das hat mir neben vielem Erwartbaren auch gefallen, wenn eine Mannschaft so geduldig arbeitet dann bis zum Ende und aber trotz allem auch in der Fläche so viel abräumt. Also das war auch etwas, was mir sehr imponiert hat beim Giro in diesem Jahr.
Ja, deutsche Mannschaft und also diese explodierende Freude dann in Rom über den Etappensieg von Jonathan Milan mit Max Walscheid, Tim Thorn-Teutenberg, der auch, also das war, glaube ich, insgesamt ein Riesenerfolg für diese, ja, wir müssen ja jetzt ja inzwischen sagen, deutsche Mannschaft, Lidl Track. Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Einer der größten deutschen Künstler hat einen runden Geburtstag gefeiert, liegt gerade im Krankenhaus. Liebe Grüße an Udo Lindenberg, der hat Generationen inspiriert mit seiner Musik. Er war im Prinzip der Erfinder des Deutschrocks. Er hat ein Leben an der Grenze geführt, ist übrigens auch ein Radsportfan. Als Jugendlicher habe ich gesehen, zu Hause in Gronau, so ein Radsportalbum selbst gebastelt mit Fotos und Artikeln, die er ausgeschnitten hat aus Zeitungen. Und er war auch oft beim Sechstagerennen in Bremen, habe ich gesehen, ist selber sogar auch mal auf der Bahn gewesen, hat das mal ausprobiert und hat früher auch mal für das Team Telekom gesungen. Und vor allem ist er aber mehrmals unglaublich tief gefallen. Er war, wie er selber sagt, mehrmals fast tot und er ist wieder auferstanden und hat dann das größte Comeback der deutschen Musikgeschichte gefeiert. Eine wahnsinnig inspirierende Geschichte. Udo Lindenberg ist 80, wir haben sein Leben vertont. Als Podcast, Udo, ein Leben an der Grenze heißt er. Es gibt insgesamt 7 Folgen mit unglaublichen, zum Teil noch nie erzählten Geschichten über eine Legende. Ihr wisst vielleicht, dass ich unter anderem schon Podcasts über Jan Ullrich gemacht habe, über Robert Enke. Aber noch nie war das Feedback zu einem Podcast so groß und so überwältigend gut wie bei diesem Udo-Podcast, den ich zusammen mit Christine Holstein vom NDR gemacht habe. Udo, ein Leben an der Grenze in ARD Sounds und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. So, und jetzt kommen wir zu Florian Lippowitz. Es gab eine Medienrunde mit ihm, an der wir natürlich teilgenommen haben. Lippowitz war zugeschaltet aus dem Höhentrainingslager in Spanien und hat da zum Beispiel über sein Frühjahr und die Tourvorbereitung gesprochen.
Ja, ich glaube, ich kann super happy mit dem Frühjahr sein bis jetzt. Auch wenn die Vorbereitung bis Katalonien ein bisschen holprig verlief. Aber grundsätzlich konnte ich ja von Rennen zu Rennen mich weiterentwickeln. Dann hatte ich jetzt nach Romandie ein bisschen Pause. Und genau jetzt bin ich seit anderthalb Wochen in der Sierra Nevada im Höhentrainingslager. Bereite mich jetzt hier dann voll auf die Tour vor. Und dann geht es noch mal ein paar Tage nach Hause. Die Slowenien-Rundfahrt. Und dann steht die Tour an.
Wie lange bleibst du noch in der Sierra Nevada?
Bis zum 10.
Juni.
Genau.
Ja, sehr gute Nachfrage von Michael. Warum Slowenien-Rundfahrt haben wir gerade schon besprochen. Im vergangenen Jahr ist Lippowitz Dritter geworden bei der Tour und die Konkurrenten sprechen, das kann man nicht anders sagen, in höchsten Tönen von ihm. Gerade während des Giro hat Jonas Vingegaard zum Beispiel nochmal sehr respektvoll über Florian Lippowitz gesprochen.
Ja, ich meine, es ist natürlich schön zu hören. Sowas hört man natürlich immer gern. Aber ich denke, wenn ich die Rennen anschaue dieses Jahr, die ich gefahren bin, war er deutlich stärker. Ein Pogacar war in der Romandie stärker, ein Seixas im Baskenland. Deshalb will ich mir da eigentlich für die Tour nicht zu viel Druck machen. Wie schon gesagt, die waren einfach alle ein, zwei Schritte voraus. Und aber natürlich schön zu hören.
Und ein großes Thema war in den vergangenen Monaten, wie funktioniert das mit Lippowitz und Remco Evenepoel in einem Team?
Ja, ich glaube, es läuft ziemlich gut, würde ich sagen. Ich glaube, man hat auch in Katalonien gesehen, dass wir gut zusammen funktionieren. Die Stimmung ist auch immer gut, wenn wir zusammen eigentlich unterwegs sind. Und grundsätzlich hatten wir ja natürlich ein unterschiedliches Frühjahr. Wir haben uns eigentlich gar nicht so viel gesehen. Jetzt hier im Höhentrainingslager und einmal Teile. Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Und ich denke, wenn wir die Tour auch als Team angehen, dass wir da beide voneinander profitieren können. Und deshalb sind wir, glaube ich, alle hier ganz optimistisch.
Flo, ich finde, Red Bull hat es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass über diese Doppelspitze gar nicht so viel gesprochen wird, weil das war natürlich ein potenzielles Reizthema. dass diese mögliche Rivalität im Team, zumindest außen, gar kein so großes Thema ist. Ne? Wie nimmst du das wahr?
Ja, nehme ich genauso wahr, aber ich bin sehr gespannt. Wir werden ja irgendwann Identikatoren bekommen und werden Hinweise bekommen, wie das Ganze dann ausgeht. Vielleicht auch schon sehr früh, wenn wir bei der Tour in die dritte Etappe und dann in die Richtung Tourmalet gehen, sechste Etappe. Wir bekommen ja sehr schnell dann auch irgendwie Hinweise. Ich wünsche mir für Florian Lipowitz, aber ich halte ihn für total loyal, aber dass sich das nicht wiederholt, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Ja, als man sich überlegt hat, was macht jetzt eigentlich Primoz Roglic? Ja, also dieser Rückblick, der war schon nicht gut. Und wenn das sich gebessert haben sollte, ja, und wenn es auch klare Entscheidungen gibt in der sportlichen Leitung, um zu sagen, so, die Entscheidung ist gefallen, in die Richtung werden wir operieren, dann ist alles gut. Tatsächlich, sie haben es jetzt bislang sehr gut moderiert, wie ich finde. Es ist alles abgeflacht, die Diskussion ist so nicht mehr da. Gut, was soll Florian Lipowitz jetzt anders sagen? Er wird kaum öffentlich machen, dass es Reizthemen gibt. Ich nehme ihm das aber auch so ab, weil es einfach ein sehr offener und sehr ehrlicher Typ ist. Trotz allem, irgendwann wird es auf der Straße die Entscheidung geben, wie tatsächlich die Entscheidung fällt. Du kannst das ja nicht bis Leib d'Huez ziehen oder zweimal Leib d'Huez. Irgendwann wird es eine Entscheidung geben müssen. Was die Erwartungshaltung angeht, hat er das auch richtig gesagt. Ich glaube, wir müssen irgendwie auch die Erwartungshaltung ein bisschen steuern. Wenn er das wieder schaffen sollte, Platz 3 zu holen, wäre das eine genauso große Überraschung wie im vergangenen Jahr. Wenn er am Ende unter die Top 5 fährt, ist das ein Riesenerfolg. So dürfen wir das auf jeden Fall einordnen. Die Konkurrenz ist ja auch größer geworden durch den jungen Franzosen Sexach. Also und einen sehr starken Vingegaard, der, man kann sich ja kaum vorstellen, dass der irgendwie aus dem Top 3 rausfallen sollte. Also das wird sehr, sehr spannend und vor allem aber auch für uns von draußen nochmal dann zu betrachten, wie fällt die Entscheidung bei dieser Doppelspitze.
Ja, und über die Konkurrenz im Kampf um das Podium hat Florian Lipowitz natürlich auch was gesagt und natürlich ging es auch um Paul Sexas.
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn man die Rennen von ihm dieses Jahr anschaut, dann wird er auf jeden Fall ein Kandidat fürs Podium sein. Ich denke, dass da auch Jonas oder ein Pogacar sich ein Auge auf ihn haben und dann natürlich wie letztes Jahr ein Only, ein Vokalo, Ayuso und Skelmose, denke ich, sind definitiv Kandidaten fürs Podium und natürlich mit Remco und mir.
Und am 4. Juli geht's los in Barcelona. Es wird hoffentlich toll. Also die Stadt ist eine der schönsten, die es so gibt, finde ich. Es wird malerisch sein und es geht los mit einem Mannschaftszeitfahren, auf das sich alle Teams natürlich auch irgendwie vorbereiten.
Wir haben natürlich jetzt auch viel Zeit reingesteckt. Wir haben doch den einen oder anderen Tag geopfert, um als Team das Mannschaftszeitfahren zu üben. Genau deshalb denke ich, dass wir da positiv in die Tour starten können. Wird natürlich ja ein interessanter Tag, aber ich denke, dass man auch am Ende da mehr verlieren kann, als man gewinnt.
Ja, haben wir selten Mannschaftszeitfahren, erst recht am ersten Tag. Holger, das mal abgesehen von den logistischen Herausforderungen, die viele Teams natürlich damit auch haben, weil ja die Technik auch dann dementsprechend da sein muss. Welchen Stellenwert sollte das Mannschaftszeitfahren so in der Vorbereitung der Mannschaften haben?
Ja, ich glaube, das hat Florian Lipowitz ja auch gesagt, es wird nicht entscheidend sein für das Endergebnis in Paris, darum gar nicht, weil letztlich ist es ja auch nur rund 15 Kilometer lang und wahrscheinlich werden die Abstände zwischen allen Mannschaften innerhalb einer Minute liegen. Zwischen den Top-Teams sind es dann Sekunden und am Ende in Paris sind es dann wieder Minuten. Und das war ihm offenbar wichtig, es geht natürlich um das erste gelbe Trikot und die Chance für Red Bull ist riesengroß. Sie haben den Weltmeister mit Remco Evenepoel, den Zeitfahrweltmeister in ihren Reihen. Sie haben auch sonst gute Zeitfahrer. Er selbst gehört ja auch dazu. Mal schauen, wen sie nominieren. Also so Leute wie Jan Tratnik, der jetzt mit dem Höhentrainingslager ist. Der ist natürlich dann hilfreich bei einem solchen Rennen. Und er hat auch durchblicken lassen, Florian Lipowitz, weiß nicht, Michael, du warst ja auch dabei, ob du es auch so interpretiert hast. Wenn sie in die Verlegenheit kommen sollten, dass sie gelb in den eigenen Reihen haben. Wer es dann tragen wird, das läuft auf Evenepoel hinaus, ne? Weil Florian Dippwitz hat ziemlich klar gesagt, er würde Evenepoel in Barcelona wirklich unterstützen und hofft, dass es dann im Hochgebirge umgekehrt läuft. Das sieht so ein bisschen aus, als gäbe es da schon ein bisschen eine Vereinbarung, aber sie müssen es erstmal gewinnen, vor allem natürlich gegen Emirates. Aber darum wird es gehen, um das Prestige dieses ersten gelben Trikots, und deswegen nehmen es die Mannschaften richtig ernst, die das Ding auch gewinnen können, und nicht wenige waren ja auch im Januar schon auf Mallorca. Andererseits schlagen ja die meisten die Dauphiné-Rundfahrt aus, da gibt es ja Mannschaftszeitfahren als Generalprobe für die Tour. Da werden wir dann eher Teams sehen, die jetzt gar nicht so sehr viel mit der Tour de France zu tun haben.
Ja, ich habe das auch so wahrgenommen und ehrlich gesagt, das ergibt auch Sinn, weil damit würde man Remco Evenepoel das gelbe Trikot gönnen, und ehrlich gesagt, nach dem Frühjahr fehlt mir die Fantasie, wie Remco Evenepoel im Hochgebirge wirklich konkurrenzfähig sein soll. Da sehe ich eindeutig Vorteile bei Florian Lipowitz, und ich glaube, wir haben diese Doppelspitze angesprochen. Ich glaube, das wird sich tatsächlich im Hochgebirge sehr schnell zeigen, dass, wenn die Eindrücke aus dem Frühjahr bleiben, dass Florian Lipowitz stärker ist im Hochgebirge. Und dann wird es interessant sein zu sehen, wie sich Remco Evenepoel verhält. Das hat Florian schon angedeutet. Da kann natürlich sozusagen das gelbe Trikot am Anfang eine Rolle spielen, sagen wir mal so, um Evenepoel ein wenig in das Team sozusagen zu integrieren. Das ist jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also um ihm sozusagen diesen Triumph zu gönnen, diese Möglichkeit, das gelbe Trikot zu tragen. Dazu muss es natürlich soweit kommen. Und wen wir noch gar nicht genannt haben, glaube ich, um in Sachen Konkurrenz auch nochmal zu sprechen, ist Juan Ayuso. Da, der spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Deswegen ist das, was Florian gesagt hat, ein Top-5-Platz für Lipowitz, den halte ich für absolut machbar. Welcher das dann wird, ob das 3, 4 und 5 sind, ich glaube, Platz 1 und 2 sind vergeben, wenn alles normal läuft, dann ist unerheblich, weil die Konkurrenz ist dieses Jahr sehr, sehr stark im Kampf um diesen dritten Podiumsplatz.
Vielleicht ja, Isaac del Toro noch. Isaac del Toro würde ich auch noch
erzählen. Isaac del Toro kommt auch noch, ja, genau.
Ja. Ja. Im vergangenen Jahr ist Lipowitz Dritter geworden bei seiner Premiere. Das war natürlich vieles, was auf ihn eingeprasselt ist. Ein Mann, der ja gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht, der dann erfahren hat, wie das ist, plötzlich auch in Deutschland eine Radsportbegeisterung auszulösen. Wir haben das oft thematisiert, wir hatten Traumquoten auf allen Ausspielwegen. Das hing natürlich im hohen Maße mit dem erfolgreichen Absteigen von Florian Lipowitz zusammen, der natürlich da eine Menge Erfahrung gesammelt hat und jetzt vor seiner zweiten Tour steht. Und darüber haben wir dann auch mit ihm gesprochen, beziehungsweise Micha hat ihn danach gefragt in dieser Medienrunde. Wir hören mal rein, was Florian Lipowitz zu all dem sagt.
Ja, ich glaube, ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr bei der Tour war es vielleicht für mich ganz gut, weil keine großen Erwartungen da waren. Ich habe mir selber keinen Druck gemacht. Ich konnte eigentlich die Tour fahren. Ja, ohne mir einen großen Kopf zu machen. Deshalb ging das eigentlich relativ leicht für mich. Und natürlich während der Tour hat man da nicht ganz so viel Einblick, was außenrum sonst noch passiert. Das wurde mir dann erst danach alles bewusst. Und dann ging es mir natürlich erstmal nicht ganz so gut. Ich muss erstmal mit dem Trubel zurechtkommen, mit den Medienanfragen. Ich glaube, das hat mir natürlich erstmal super viel Kraft gekostet. Aber an dem bin ich natürlich dann auch gewachsen, und ich glaube, dass ich da dieses Jahr einfach viel, viel dazu gelernt habe und dass ich dann auch während der Tour damit besser umgehen kann. Und genau.
Spürst du dadurch auch so einen größeren Erwartungsdruck, weil das eben im letzten Jahr dann doch so ein Trubel war, auch wenn du ihn erst später mitbekommen hast?
Ja, natürlich. Ich glaube, das Team versucht insgesamt nicht zu viel Druck auf uns zu machen. Am Ende, wie schon gesagt, man muss sich gut vorbereiten, und ich glaube, dann kann man sich am Ende nicht mehr viel vorwerfen. Aber natürlich, ich glaube, man macht sich selber natürlich auch viel Druck. Man will natürlich auch an den Leistungen von letztem Jahr anschließen. Aber ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch super happy, das letztes Jahr erlebt haben zu dürfen, ein Podium bei der Tour de France. Und deshalb, mache ich mir dieses Jahr nicht zu viel Druck, da das Gleiche wieder zu erreichen. Ich werde einfach die Tour starten und dann muss man von Tag zu Tag schauen. Und wenn man die Zeitabstände auch von den letzten Jahren anschaut, kann da einfach nochmal super viel in der letzten Woche passieren. Und ich glaube, bis dahin darf man auch nicht allzu groß urteilen.
Ja, nun ist natürlich einerseits so, ein dritter Platz weckt natürlich auch vielleicht noch mehr Interesse und vielleicht auch noch mehr Erwartungen. Auf der anderen Seite könnte man auch, und den Eindruck habe ich von ihm, dass er genau diesen Weg geht, sagen, ich habe diesen dritten Platz, nimmt mir keiner mehr. Und wenn man ehrlich ist, mehr ist ja auch nicht, zumindest jetzt in diesen Jahren, nicht möglich wahrscheinlich. Michael, du hast diese Medienrunde verfolgt, ging ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wie hat Florian Lipowitz so insgesamt auf dich gewirkt? Welchen Eindruck hat er da auf dich gemacht?
Ich glaube, das, was wir gerade gehört haben, ist nicht gespielt. Also ich glaube wirklich, dass er eine schwierige Zeit hatte unmittelbar nach der Tour. Das war dann wahrscheinlich alles zu viel für ihn. Und ich meine, wir kennen ihn ja jetzt nicht. Also wir kennen ihn jetzt so, wie er sich gibt in der Öffentlichkeit, wie er uns gegenübertritt. Und er ist jetzt keiner, der, diese Aufmerksamkeit unbedingt braucht. Da gibt es andere. Tadej Pogacar spielt damit, aber er, glaube ich, hat gerne seine Ruhe und ist jetzt niemand, der zu übertriebene Aufregung neigt. Und den Eindruck hatte ich einfach also auch, dass er wirklich ruhig ist, gelassen ist, dass er in diesem Höhentrainingslager sich jetzt fokussiert auf das, was in den nächsten Wochen noch kommt bis zur Tour. Und ich traue ihm das durchaus zu, dass er einfach genauso auch in das Rennen geht im Juli, dass er sagt irgendwie, ich gebe mein Bestes und das reicht. Er weiß, dass er zu dieser erweiterten zu diesem erweiterten Favoritenkreis gehört. Und er weiß aber auch, wer die Konkurrenten sind und was die können. Er hat sehr klar eingeschätzt, dass auch Paul Sexas in diesem Jahr, zumindest in dem Rennen, wo sie gegeneinander angetreten sind, stärker war. Und vielleicht ist das sogar hilfreich dann an der Stelle, vorausgesetzt Remco Evenepoel ist ein Teamplayer, das wird sich dann herausstellen, dass Remco Evenepoel einen Teil der Aufmerksamkeit bei Red Bull Bora Hansgrohe auch auf sich zieht. Das kann für ihn gut sein, weil ich glaube, dass ihm das hilft. Und ich finde das eigentlich sehr sympathisch, dass er so ganz unaufgeregt, und den Eindruck hatte ich von ihm, an die Sache herangeht.
Und ich weiß, wo wir am 18. Juni sein werden. Da sind wir in Erfurt mit unserem Tourfunk, treten dort live auf. Es gibt sogar noch ein paar Restkarten. Wir haben auch da wieder tolle Gäste eingeladen und tolle Gesprächsthemen, über die wir uns austauschen können. Es hat am 1. Mai in Frankfurt so viel Spaß gemacht. Da hat man natürlich auch Glück mit Georg Zimmermann, dem Sieger von Frankfurt, dass der dabei war. Mit einem Tagessieger können wir in Erfurt am 18. Juni jetzt nicht dienen, weil da ist einfach kein Rennen vorher, aber es wird trotzdem toll. Wenn ihr noch dabei sein wollt, dann besteht noch die Chance. Schreibt uns gerne an tourfunk@sportschau.de. Zwei Tickets können wir jeweils vergeben. Mit ein bisschen Glück werdet ihr gezogen. Schreibt uns euren Namen und den Namen eurer möglichen Begleitperson. tourfunk@sportschau.de am 18. Am 19. Juni sind wir in Laichingen in der Heimat von Florian Lipowitz. Das ist schon komplett voll. Und jetzt kommt's. Ich habe es angedeutet am Anfang dieser Ausgabe. Wir haben noch einen weiteren Termin und zwar am 16. August in Hamburg nach den Cycle Classics, Sonntag, 16. August, nach den Cycle Classics vor der Deutschlandtour. Auch da gilt, schreibt uns an tourfunk@sportschau.de, wenn ihr dabei sein wollt. Zwei Tickets pro Person, euren Namen, den Namen einer Begleitperson. Und dann erleben wir einen schönen Abend auf dem Kiez, kann ich schon sagen. Reeperbahn, haben wir eine schöne Location gefunden am 16. August. Tourfunk live aus Hamburg. Das war's für dieses Mal. Ich danke euch für die Runde, hat großen Spaß gemacht. Flo ist übrigens im Urlaub, haben wir gar nicht erzählt. Dir noch eine schöne Zeit, schöne Erholung, eine Vor-Tour-Erholung sozusagen. Es wird anstrengend genug, was wir da im Juli vor uns haben. Danke euch für die Runde, für die Einschätzung und dann freuen wir uns alle auf den Grand Départ. Danke euch sehr fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.